als Aquaman rauskam, da standen in den Kinos überall diese großen Aquaman-Pappaufsteller. Also in einer unglaublichen, hünenhaften Größe. Ich meine, der Typ hat ja echt eine Hammerfigur, ne? So. Ja. Und wie das so dasteht und dann die Haare und der Bart und so, und da steht er da. Und meine Tochter war damals mit ihrer Klasse, waren die irgendwie am Vormittag in einem Kinofilm und dann kommen die raus und dann hat meine Tochter gesagt, und dann kam eine Schulkameradin und hat gesagt, und das ist dein Papa?
Schenk mir noch eine.
Kleiner Alarm mal vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
Rhythmus ein bisschen schneller.
Eine noch für den Sohn.
Vorne ein kleines bisschen ruhiger.
Klingt schon.
Hart 4.
Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weich rein.
Okay. Kennst du so Momente, wo man am liebsten einfach im Erdboden versinken würde?
Was ist passiert?
Will bitte wieder, dass du mich das nächste Mal abholst und hier zum Podcast herfährst. Gerade eben stand ich vorne an der Ampel, zweispurige Straße, und ich habe mich irgendwie unbeobachtet gefühlt und es war irgendwas in meiner Nase und das rausgeholt. Popel mir also in der Nase rum, schau in dem Moment rüber ins andere Auto und der Typ guckt mich einfach an.
Nein.
Und ich hab den, ja, hab einfach so meinen Finger in der Nase drin gehabt.
Wie peinlich. Ja. Was hat er dann gemacht? So ein Kuss mal drüber? Ja. Oder?
Hat gar nichts mehr gemacht. Wahrscheinlich hat er nur noch geschaut, schmiert sie den Popel jetzt an den Sitz oder wohin kommt er jetzt? Eieiei.
Mein Gott, nirgends kann man hingehen mit Jacqueline Bell. Es ist wirklich anstrengend mit dir. Peinlich, peinlich. Heute hier im Podcast Matti Klemm, der Mann mit der unfassbaren Stimme.
Die ist so dunkel.
Die ist so dunkel.
Gott, wie man dann auf einmal spricht, wenn man
wir zwei Lappen, wir lassen das lieber. Also.
Oh, und ich wollte noch sagen, dass ich mich immer jede Woche so sehr freue, wenn wir die Videos, also wo ihr ja auch die letzten Endes Gesichter hinter den Stimmen seht, wenn ich das immer poste, wie viel Feedback da von euch zurückkommt und dass ihr es immer feiert, schon, juhu, es ist wieder Donnerstag. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, ihr wisst ja, lasst uns gerne eine Bewertung da oder teilt den Podcast mit euren Freunden, da freuen wir uns sehr drüber.
Was für eine Scheiße! Der Take der Woche.
Heute wieder mal von mir. Ich komme direkt aus dem Studio. Wir sind ja in den Bavaria Musikstudios in der Schornstraße. Ich komme von gegenüber und habe heute bei Gulliver Returns, den Gulliver darf ich geben, die Hauptrolle, Gott sei Dank, in der Serie, mega cool. Und der ist von so einem Turm gesprungen ins Wasser, weil er geflohen ist und hat immer so eine Maus auf der Schulter und taucht wieder auf und sagt dann, na, wie hat dir der Sprung gefallen? Ach komm, ist wurscht. Wirklich, ich musste sagen, ach komm, ist wurscht. Und dann habe ich gefragt, das ist doch bei? Nö, das kannst du sagen, ist lustig, finden wir alle lustig. Und ich musste wirklich sagen, ach komm, ist wurscht.
Das ist das erste Mal in deiner Synchronkarriere, oder?
Ich fand's großartig.
Also normalerweise sagt man immer, wurscht, geht gar nicht, ist bayerisch.
Naja.
Mega.
Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001. Oder folgt den beiden auf Instagram.
Hier ist unser lieber Kollege Matti Klemm. Hallo.
Wollen wir eigentlich noch so einen Trommelwirbel oder so für die nächsten Folgen, weißt du?
Genau. Matti, normalerweise lebst du in Berlin, bist aber für ein Projekt in München gerade.
Ja.
Halt, stopp. Du bist doch extra für unseren Podcast hierher gekommen, oder?
Ja, ich habe mich mit der Söder-Maschine einfliegen lassen.
Ja. Sehr gut.
Nein, ich bin mit einem Hybridfahrzeug hier. Das ist ja, heutzutage redet man ja, also weil ja alles ideologisiert ist, redet man ja auch über alles, was man tut, was man isst, wie man sich bewegt und so. Ja. Ich bin mit einem Hybridfahrzeug. Da ist es nicht meins, ich habe es dafür extra geliehen.
Und
ich werde es morgen wieder abgeben.
Wie fühlt es sich an?
Na gut, auf der Autobahn bist du ja mit Benzin hier rüber geknallt, oder? Sonst musst du ja mit 20 auf der rechten Spur fahren, damit das durchhält.
Ich hab ein sehr lustiges Erlebnis damit gehabt. Ich habe nämlich wirklich, also der Hybridantrieb hat mir mein Leben gerettet.
Hä?
Ja, weil ich bin gestern gefahren und es war schon sehr spät und habe mal in einen Podcast reingehört von einem lieben Freund, der heißt Hotel Matze. Und da sind also Gäste eingeladen und der unterhält sich mit denen und das geht also so lang, wie es einfach geht. Und da war zu Gast Heinz Strunk. Und das war so interessant. Und ich bin gefahren. Und auf einmal sehe ich, oh, ich komme nur noch 8 Kilometer weit.
Nee, hast du vergessen zu tanken?
Ja, hab auch gar nicht drauf geguckt irgendwie. Und dann dachte ich mir, okay, hab schnell den Knopf gesucht. Man kann ja da bei diesem Hybridfahrzeug auf Batterie laden drücken. Und dann habe ich da drauf gedrückt und dann bin ich gefahren. Und dann habe ich gemerkt, oh nee, jetzt kommt da irgendwie keiner. Und dann hat mir auch das Navi, ist ja ein Mietfahrzeug, dann kennt man sich nicht gleich aus. Wusste ich jetzt auch nicht, wie ich jetzt da eingebe, nächste Tankstelle oder so. Und ich habe wirklich schon so den Horror vor Augen gehabt, dass ich jetzt dann da nachts stehe und dann irgendwie so würdelos den ADAC anrufen muss.
Würdelos.
Das ist so, nee, das will man einfach nicht.
Ja, vor allem mit
oder?
Der Begründung. Ich habe vergessen zu tanken. Ist
ja, weil
also,
ich einen Podcast gehört habe.
Aber sehr gutes Zeichen für Hotel Matze. Ich höre den auch oft. Kannst du ihm mal einen lieben Gruß ausrichten?
Das sage ich gern.
Echt super, super Podcast.
Ganz, ganz toll. Der fragt so toll nach, wenn ihr das so könntet.
Ja, dann wäre das schön. Ja.
Das ist
die Latte so richtig hochgelegt.
Ja, ja. Also, bei Trockau bin ich runtergefahren, weil ich dachte, ich kann mich noch erinnern, ich bin ja sehr oft gependelt zwischen Berlin und München und ich wusste, da ist irgendeine Tankstelle. Ich habe gedacht, hoffentlich hat die noch auf jetzt, verdammt. Und dann bin ich rausgefahren und dann habe ich die Tankstelle nicht gefunden, weil das irgendwie jetzt alles ganz anders gebaut ist und dann war Benzin leer. Und er schaltete auf Elektro um und ich dachte, okay, 16 Kilometer, das muss doch super gehen. Ich fahre jetzt mal hier rechts und dann ging es einen Berg runter. Und habe ich gemerkt, nee. Angehalten, auf dem Handy geguckt, dann irgendwie Karten eingegeben, Tankstelle. War genau die andere Richtung. Also muss ich den Berg wieder hoch.
Nein.
Und dann 16, 15, 14, 13, 12, 11. Und ich habe es wirklich mit einem Kilometer Reserve im Stromzustand an die Tankstelle geschafft. Und es war zum Glück eine vollautomatische Kreditkartentankstelle. Also das heißt, es musste niemand da sein. Also ich konnte tanken und bin dann weitergekommen. Also das war wirklich, der Hybridantrieb hat mir das Leben gerettet.
Für verplante Menschen auf jeden Fall. Ich bekomme auch bald ein Hybridauto.
Viel Glück. Viel Glück.
Ja, ist doch super. Ja. Hast immer zwei Möglichkeiten.
Absolut.
Wir sind froh, dass Matti es heute irgendwie noch hergeschafft hat zu uns in dem Podcast. Und Matti ist nicht irgendjemand. Matti hat Folgendes gewonnen.
And the Oscar goes to Mahershala Ali.
Yes.
Yeah. Yeah. Zweimal Oscar gewonnen und einmal den Golden Globe. Das ist schon eine Nummer.
Das ist echt eine Nummer. Aber hat ja nichts mit mir zu tun, ne? Das muss man schon mal so gerechterweise sagen.
Du bist die deutsche Stimme.
Ja, aber in dem Projekt auf jeden Fall. Und ich habe mich wahnsinnig für den Film gefreut. Und ich habe mich wahnsinnig für den Kollegen gefreut, weil ich finde, kann man das so sagen, der Kollege, es ging zu vermessen, ne? Also für den Schauspieler habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich den ganz toll finde. Ich habe den schon öfter sprechen dürfen und ich fand den so toll in seiner Art und Weise, wie er Szenen zu sich holt, ohne sich aufzuspielen oder ohne das mit Druck durchzusetzen. So wie mal als Beispiel Inge Meisel, ne? Wisst ihr, was Meiseln ist?
Inge Meisel hat doch immer so gesprochen.
Inge Meisel ist vor allen Dingen bei einem Zweiergespräch immer langsamer gegangen. Dann musste sich nämlich der Zweite rumdrehen zu ihr und dann war die Kamera immer auf ihr. Ah. Ja, das nennt man Meißeln.
Und, ach was, die hat das extra so gemacht?
Genau, das ist, also ist wohl ein Fachbegriff, hat mir meine Frau gesagt. Das ist so, das ist am Set, wird da recht oft drüber gewitzelt.
Hab ich noch nie gehört.
Und so ist der halt gar nicht. Der ist halt einfach, der ist total klar und ich fand den immer ganz toll. Und habe mir gewünscht, dass ich immer mal wieder angefragt werde, ob ich Lust habe. Und da war es dann auch so und ich musste dann zum Casting und habe dann das Casting zum Glück irgendwie gewinnen können und habe dann diesen Film aufgesogen und habe natürlich dann mitgefiebert. Und wenn man jetzt einen Oscar-Film sprechen durfte oder mitspielen durfte im Synchron, ist das schon, es ist eigentlich eine komische Erscheinung, ne? Weil das macht einen stolz, aber der Oscar hat ja überhaupt nichts mit einem selbst zu tun. Das ist aber trotzdem diese Gewichtung, die dieser Film bekommt, das glaube ich ist das Tolle.
Ja, dass du dann natürlich, genau, dass du dann natürlich auch mitwirken darfst bei dem Film. Also ich meine, klar, haben sie wegen dir nicht den Oscar letzten Endes für einen Film bekommen, aber dass du trotzdem.
Ich habe ihm die Rechte dafür nicht gegeben.
Ja, genau. Aber dass du am Ende irgendwie Teil davon doch auch bist in der deutschen Fassung.
Ja, das stimmt.
Was hat dich am meisten beeindruckt bei dem Film?
Ich habe ja vorhin im Vorgespräch, habe ich ja schon
wie
gesagt,
bei Markus Lanz hier.
habe ich schon erzählt. Ich habe also mit 5 mit Klavier angefangen und ich habe das Klavier war für mich Fluch und Segen. Es hat mir war ein treuer Wegbegleiter und ärgster Feind. Und ich hatte eine ganz tolle Klavierlehrerin, aber die war halt total straight off Klassik. Also Klassik. Und ich musste manchmal ein Stück irgendwie 10 Wochen lang spielen, bis es perfekt war. Und das halt mal durch, so als kleiner Bub. Und aber ich habe unglaublich viel bei ihr gelernt, eben was es heißt, das zu fühlen. Also das, was wir im Synchron, ist ja das Schöne mit euch, dass wir über Synchron reden können und man nichts erklären muss, im Synchron sagt man sich manchmal, weiß ich, vielleicht geht es euch auch so, dass man auf dem Nachhauseweg denkt, ach, ich hätte das nochmal so machen können. Mhm. Und das, die Chance hat man dann da eben gehabt, so im Gestalten eines Stückes. Und du kannst es eben immer wieder machen, kannst dich ausprobieren. Deswegen hat mich das schon sehr geprägt. Aber ich wollte eigentlich ganz gerne improvisieren und wollte selber komponieren, damals mit meinen 6, 7, 8 Jahren. Und das war halt bei ihr nicht angesagt. Ja. Und sie meinte, das war also immer so dieser Satz, nur wer die Form beherrscht, kann sich darüber hinwegsetzen. Also das kann ein schöner Satz sein für Erwachsene, aber für ein Kind ist das nicht greifbar.
Sehr schwierig. Hast du das damals deinen Eltern auch wiedergespiegelt?
Ja, naja, ich hatte dann, also auf der einen Seite war ja Klavier schon so in meinem Alltag drin, dass ich da auch nicht aufhören konnte. Also das gehörte ja auch so zu mir und ich hätte mich jetzt auch unwohl gefühlt, mich jetzt zu stellen, ihr zu sagen, dass ich was anderes machen möchte. Mhm. Ich war auch zu unentschieden vielleicht. Ich habe das dann einfach gemacht und habe das dann auch so eine Weile geduldet. Und dann habe ich aber irgendwie auch gemerkt, so dass es ganz schön ist, wenn man Menschen damit berührt. Also, dass das funktioniert. Und dann habe ich mir natürlich dann immer Stücke geben lassen, wo ich wusste, ah, das finden dann die Mädchen bestimmt auch ganz toll.
Irgendwann hat sie mich gefragt. Welche waren das eigentlich?
Welche Mädchen oder welche Stücke?
Nee, welche Stücke?
Ich wollte die Mädchen wissen.
Ja, genau.
Da waren einige dabei. Also Stücke.
So und so, ja.
Also ich habe ganz viel Schumann gespielt. Da gibt es die Kinderszenen, also Träumerei. Das ist also klingt alles sehr einfach, aber es sind wahnsinnig schwere Stücke. Es ist eigentlich auch nicht für Kinder. Es ist eigentlich eher das Fühlen wie ein Kind. Diese Unbeschwertheit, aber technisch ist es schon sehr anspruchsvoll. Und dann Brahms, Rhapsodie von Brahms. Das ist also Brahms hat unwahrscheinlich Krach gemacht irgendwie. Das war ein unglaublich emotionaler Mensch und ist ja auch bis zu seinem Lebensende in einer tiefen platonischen Liebe mit Robert Schumanns Frau verbunden gewesen, mit Clara Wieck. Okay. Und die war immer unerfüllt und man merkt eben dieses Unerfüllte und dieses lodernde Feuer. Und das mochte ich sehr an Brahms. Und das hat man ganz gut dann so auf die Tasten bringen können, ja.
Weil du es jetzt vorhin gesagt hast, beim Synchron gehst du oft raus und denkst dir, oh, das hätte ich irgendwie noch besser gekonnt. Und so ein Klavierstück konntest du immer wieder üben. Ist dir es auch schwer gefallen, das dann manchmal abzuhaken nach so einem Tag? Dass du das vielleicht an der einen oder anderen Stelle den Take nicht nochmal machen konntest, weil ihr, was weiß ich, vielleicht schon hinkt?
Ja, aber das ist im Endeffekt ja auch was, woran ich wachsen musste. Ich bin schon sehr streng mit mir, was ich auf der einen Seite ganz gut finde, weil dadurch kann ich mir dann nicht vorwerfen, dass ich was nicht genügend probiert habe. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch manchmal so, dass man schon aufpassen muss, oder dass ich aufpassen muss, ist ja nicht Mann, sondern bin ja ich, dass ich aufpassen muss, dass ich dann nicht zu sehr mich blockiere. Also dass man das Gefühl hat, komm, jetzt lass auch mal laufen. Oder auch Zufriedenheit, die sich eben auch mal einstellen kann. Und vielleicht liegt es ja daran, dass ich wirklich damals die Stücke so lange spielen musste, dass ich dadurch immer noch das Gefühl habe, ich bin in so einem Kreislauf drin. Ich kann es noch besser, es geht noch besser, es ist noch Luft nach oben. Und nach oben ist ja eigentlich immer noch Luft, ne? Aber allein die Zufriedenheit, die man sich auch mal gönnen sollte, zu sagen, jetzt habe ich es gerade so gefühlt und das ist jetzt eine Momentaufnahme und fertig. Und das passt dazu und geht ja da eigentlich auch nicht um mich, es geht ja da eigentlich auch um den Charakter.
Na klar.
Und dieser Perfektionismus ist schon was Krasses. Also dass man einem das als Kind eigentlich auch so, was heißt nicht eingeprügelt, ist es so krass, aber
eingetrichtert, man hat das gelernt.
Ja, genau. Du musst und es geht noch besser und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Spiegelbild von unserer Gesellschaft.
Ja, ihr kommt ja beide aus dem Kindersynchron, ne? Ihr habt ja beide als Kinder angefangen.
Ja.
Da war ja bestimmt auch die Erwartungshaltung wahnsinnig hoch, oder?
Also am Anfang fand ich, war es wahnsinnig spielerisch. Ich glaube, für dich gerade auch noch. Du hast ja noch früher angefangen.
Spielen, ja, auf jeden Fall. Aber irgendwann hat man gemerkt, so gerade mit dem Stimmbruch geht es ja bei den Jungs immer einher. Dann werden die Rollen auch natürlich anspruchsvoller. Dann hast du auch richtige Schauspieler im Original. Und dann kommt halt irgendwann, merkst du, es ist Arbeit. Du kommst hier ins Studio und jemand verlangt von dir, dass du das jetzt machst. Nicht, das ist wurscht, ob du gerade in der Schule schlecht bist oder ob du gut drauf bist oder schlecht. Du hast zu funktionieren.
Ich bin mal gespannt, wie das bei mir nach dem Stimmbruch dann ist.
Weißt du, deine Stimme könnte noch tiefer werden.
Ich hatte früher eine ganz hohe Sopranstimme. Eine ganz hohe. Ja, wirklich. Ungelogen, wirklich.
Was? Echt?
Ja, und jedes Mal, wenn das Telefon geklingelt hat und ich bin rangegangen, habe ich versucht, extra tief zu sprechen. Und da kam ganz oft, ah, Frau Klemm, ist denn Ihr Mann zu Hause?
Nicht dein Ernst.
Ja. Und dann irgendwann kam der Stimmbruch und da bin ich rangegangen, Klemm. Oh, Herr Klemm, schön, dass ich Sie gleich dran habe. Da wusste ich, jetzt habe ich es geschafft.
Ja.
Jetzt bin ich auf der richtigen Seite.
So, Bitches, da hast du es Ihnen eingezahlt. Ja.
Sehr gut.
So, auch, du sprichst wahrscheinlich auch oft ältere Typen, oder? Also ich, auf manchen bei Desperate Housewives habe ich dich auf dem, wie hieß er nochmal, der Blonde.
Oh, ich hab's auch wieder vergessen.
Neil. Yeah. Dave.
Dave. Und Dave. Neil, wo ich nie weiß, wie man den Nachnamen ausspricht.
Neil Mac irgendwas.
McEnroe oder so.
Und ich kann nicht helfen. So einer Frauenserie habe ich nicht geguckt.
Und der war ja auch schon ein paar Jährchen oder ist ein paar Jährchen älter als du.
Ich finde das spannend, dass es die Möglichkeit gibt, dass man mit der Stimme etwas herstellen kann, was mit einem selbst gar nichts mehr zu tun hat. Also so wie wir ja auch charakterlich Dinge machen, die mit uns gar nichts zu tun haben. Also am Tag vom Schlechter bis zum schlimmsten Steuerbetrüger, bis hin zum liebenden Vater.
Nehmen wir unterschiedliche Rollen an, meinst du, ja?
Nee, zu den Rollen komme ich erst noch. Das ist schon toll, das so herstellen zu können. Ja. Und deswegen finde ich das auch spannend in den unterschiedlichen Alterskategorien, wenn sich das so anbietet. Also wenn ich jetzt gefragt oder gecastet werde und ich sehe, das ist ein älterer Mensch, dann höre ich halt zu und versuche, das zu mir zu holen. Und da finde ich das schon irgendwie immer wieder auch ein interessantes Experiment. Und ich vertraue dann da auch immer, dass dann, wenn das jetzt nicht funktioniert, dass dann gesagt wird, du Matthias, das ist nichts für dich. Und dann
bei welchen Rollen hast du ja schon mal gedacht, okay, da passe ich jetzt einfach nicht drauf oder da brechen wir jetzt an der Stelle ab beim Synchron?
Also so abgebrochen habe ich eigentlich noch nicht. Ich war mal kurz davor. Es ist ja so, dass Thomas Danneberg ja nicht mehr spricht. Der praktiziert ja nicht mehr, ne?
Kurz fürs Protokoll. Terence Hill, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, alles. John Travolta, eigentlich ja, alle. John Cleese.
Genau.
Unfassbar.
So. Ja. Und dann irgendwann wurde ich zu einem Casting eingeladen auf Dennis Quaid. Und da habe ich ja gedacht, der ist um einiges älter. Dann habe ich gleich mal geguckt, so 1954 geboren. Also das ist schon ein paar Jahre älter als ich. Dann habe ich gedacht, okay, gut, ist das jetzt ein Witz? Und dann, nee, die wollen mich gerne darauf casten, weil es sei ihnen wohl wichtig, eher so in seiner Art, obwohl der recht zerbrochen klingt, aber noch so eine schelmische Jugendhaftigkeit drin hat. Und deswegen wollten sie eben einfach mal ein bisschen gucken, wie sie das besetzen. So, und dann bin ich zum Casting hin und habe danach dann dem Aufnahmeleiter gesagt, Dankeschön für die Einladung, aber es ist... Und dann habe ich kurze Zeit später einen Anruf gekriegt und dass sich Netflix da für mich entschieden hat. Und dann habe ich gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Ich mache das jetzt. Ich habe mich dann dazu entschlossen, unter Vorbehalt anzufangen. Und dann habe ich sehr viel Zuspruch bekommen und dann habe ich das weitergemacht. Und mittlerweile glaube ich es mir selbst. Und es ist schon so, dass also Dennis Quaid, das war für mich so ein Jugendheld. Ich weiß noch, das war mit einer meiner ersten Kinofilme, die ich mir selber erarbeitet und bezahlt habe, die Reise ins Ich, wo er mit Meg Ryan liiert ist. Und also allein schon wegen Meg Ryan musste ich mehrfach in diesen Film gehen. Und ich fand ihn so cool. Das war so ein cooler Typ. So. Und ich habe mich ja dann sehr viel auch damit beschäftigt. Ich habe gedacht, warum klingt der so kaputt? Warum ist der so eine zerbrochene Figur, also jetzt im wirklichen Leben? Und das war halt auch einfach, er hat das ganz ehrlich erzählt, damals 80er, 90er Jahre Filmdreh, da hattest du einfach eine Koksflatrate. Es war halt so, also da waren der Drehraum war abgesteckt mit weißen Linien, wie sonst beim festen Fußball. Und das war halt einfach so. Und der hat halt einfach dem Affen Zucker gegeben. Das ist ein schönes Bild dazu. Ja.
Sehr schön gewählt.
Und, ja, naja, und, aber wie gesagt, also da, und jetzt gab es einen zweiten Film, gerade ganz frisch raus, der heißt Blue Miracle, das ist eine Verfilmung von einer wahren Geschichte. Und da wollten sie mich wieder haben. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, dann mache ich das jetzt einfach. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja so, es ist ja keine feindliche Übernahme, habe ich mir gesagt, sondern es ist ja so, dass Thomas Danneberg das gar nicht mehr macht. Mhm. So, und es wurde gecastet und ich habe jetzt mir das nicht irgendwie erlogen oder es beruht ja nicht auf Einbildung, sondern also Leute haben mir das zugetraut und fanden das gut und dann habe ich das einfach ausprobiert. Und dann habe ich an dem Punkt auch mal versucht, jetzt mal abzugeben und habe das dann einfach gemacht. Und ob ich jetzt dafür geprügelt werde oder ob es gar nicht auffällt oder ob ich dafür nette Worte bekomme, das weiß ich nicht.
Das wollte ich eben gerade fragen, weil Dennis Schmidt-Voss ja erzählt hat, er hat ja Eddie Murphy übernommen und er sagt, es fühlt sich immer noch komisch an.
Ich habe mit ihm telefoniert, wir haben auch drüber gesprochen und dann sagt er, ja, das ist irgendwie für ihn auch so, das ist eigenartig. Also ja. man hat das Gefühl, man klaut so ein bisschen, weißt
du? Ja, so, er hat ja auch gesagt, das war so sein Jugendheld und dann stehst du plötzlich selber da und er hat ja auch gesagt, er will den gar nicht so anlegen wie Randolph ihn angelegt hat. Mhm. Ja? Also dieses typisch Eddie Murphy-mäßige.
Er ist ja im Original auch ganz anders. Und das ist mir auch aufgefallen bei Dennis Quaid, dass der im Original, also ich habe mir dann die Reise ins Ich nochmal im Original angeguckt und Thomas Danneberg hat da was ganz anderes gemacht, aber wahnsinnig toll. Aber dadurch konnte ich dann jetzt irgendwie auch sagen, okay, dann ich gucke jetzt mal einfach, was das mit mir macht. So. Ja. Und ja.
Jetzt hier vor mir ist schon der berühmte Steckbrief für Matti Klemm. Und in dem Moment, wo ich ihn rübergebe, hören wir nochmal schnell rein. Matti in seiner Oscar-Rolle in The Green Book. Bitte.
Ich bin kein Mediziner, aber ich bin Musiker. Ich gehe bald auf Konzertreise in den tiefen Süden. Irgendwelche Vorbehalte für einen Schwarzen zu arbeiten.
Sie in den Südstaaten? Da gibt's sicher Probleme.
Versprich, dass du mir schreibst.
Ich versprich's.
Was machst du da?
Schreib einen Brief.
Darf ich? Liebe Dolores, manchmal erinnerst du mich an ein Haus. Ganz schön armselig, Tony. Schreib lieber das. Von dir getrennt zu sein, bringt mich fast um den Verstand. Mich in dich zu verlieben.
War für mich die einfachste Sache der Welt. Wer ist Kuss an die Kinder?
Das ist wie eine Kuhglocke am Ende von Schostakowitsch Siebter.
Ist das gut?
Das ist perfekt, Tony.
Dieser Film.
Was für ein Film.
Ich bin ja wirklich keine, die sich Filme öfter anschaut, aber den Film, den könnte ich mir x-tausendmal anschauen. Ich finde den so gut.
Ich habe ihn mir ganz oft angeguckt. Ganz oft auch einfach immer wieder im Original.
Um es zu überprüfen, wie habe ich das gemacht und wie klingt der eigentlich wirklich?
Nee, weil ich zum Glück in diesem Projekt vorher einen Link bekommen habe, dass ich ihn mir angucken konnte. Und das ist ja, auch da könnt ihr bestimmt sofort mit mir gemeinsam die offenen Türen einrennen. Mhm. Es ist oft so, in was für Situationen wir reinspringen müssen, wo wir nicht wissen, was passiert. Und der Regisseur erklärt das ganz kurz, aber die Zeit ist auch oft knapp. Und es ist schon echt, ich finde es wahnsinnig wichtig. Und gerade bei so einem Film, also wo es so um ans Eingemachte geht. Deswegen, ich habe den mir davor einfach ganz oft angeguckt und hatte den 3-4 Tage vorher und habe ihn da bestimmt irgendwie 6-7 Mal mir angeguckt.
Oh, wirklich?
Mhm. Die haben ja so lange da auch daran gedreht, habe ich mir immer gedacht. Ja. Die haben so lange dran gedreht und wir reißen manchmal in einer Woche so einen Film runter. Ich wollte das alles irgendwie, also der war mir wichtig, der Film. Der war mir richtig doll wichtig. Und als ich jetzt da die Möglichkeit hatte, mir den anzugucken, habe ich das so oft gemacht. Dass ich, also es gibt nur einen Film, den ich öfter gesehen habe. Das war damals Dirty Dancing.
Nein, ich habe das befürchtet, dass irgendwie sowas kommt.
Und das lag
daran,
dass meine damalige Freundin den so toll fand. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich gehe mit der zwar immer wieder da rein, aber es geht hier eigentlich nur noch um Patrick Swayze und nicht mehr um mich.
Oh Mann.
Die wollte nicht mit mir ins Kino gehen, die wollte einfach nicht alleine ins Kino gehen.
Aber lustig, dass sie dich da mitgenommen hat.
Ja, das, also sie hat es wahrscheinlich romantisch als romantisch empfunden, ich nach den ersten 4 Mal nicht mehr.
Meine Güte, ich bin die Pretty Woman-Generation, also das ist dann der, der danach. Ich muss dir bei dir mal reinziehen. Aber Matti, bitte nicht ablenken, hier kommt dein Steckbrief für dich vorbereitet.
Und sehr gern auch in unterschiedlichen Stimmungen vorgelesen,
wenn du Lust hast.
Genau, also lachend, weinend, panisch, verrückt, was auch immer dir einfällt.
Ah, okay.
Do it.
Okay. Ich heiße Matti Klemm und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Eines Tages bin ich als Jugendlicher aufgewacht und dachte,
Alter, meine Stimme, die ist ja viel tiefer als bei den anderen Jungs in meiner Klasse.
Ja, sehr gut.
Seitdem verdiene ich mit dieser Stimme mein Geld. Immer geht's ums Geld. Ich meine, dem Finanzamt geht's ja auch ums Geld. Aber mir geht's eigentlich eher, wenn, dann ums Geld, um das möglichst beisammen zu halten. Aber
bist du so einer, der so rauspulvert eher?
Och, ich...
Wer cool, der Co.
Ich finde schon, ja, rauspulvern ist das übertrieben, aber ich finde das schon schön, wenn, also auch, ich habe eine 11-jährige Tochter und wenn wir Dinge machen können, wo ich damals einfach wusste, da brauche ich nicht mal zu fragen. Also das finde ich schon...
Was ist das zum Beispiel?
Verrückte Sachen machen, wie, also Karine war sehr, sehr, sehr früh, eigentlich schon mit 2, 2,5, in unserer Musikwelt drin. Wir haben von Anfang an eigentlich mit ihr unsere Musik gehört. Mhm. Und sie hat dann auch sehr schnell auch verlangt, was sie hören möchte und hat sehr viel angefangen zu sprechen. Deswegen konnte sie das alles formulieren. Und sie war von Anfang an eigentlich ein ganz großer Adele-Fan. Und dann war Adele irgendwann in der, wie hieß das denn damals noch, O2 World, jetzt heißt das, glaube ich, Mercedes-Benz Arena, weiß nicht, wie es morgen heißt, in Berlin. Und dann haben wir da wirklich sehr teure Karten geschossen, weil es nur noch teure Karten gab. Aber es war auch genau die Zeit, in der viele meiner Helden damals gestorben sind. David Bowie ist gestorben, Prince war gerade gestorben und noch ein paar andere und Leonard Cohen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, irgendwie ist es wichtig. Also jetzt ist sie so ein großer Fan und dann machen wir das jetzt einfach. Sie weiß das ja gar nicht, wie viel das gekostet hat.
Ja.
Ja, und dann habe ich gedacht, komm, wir machen das jetzt einfach. Wir machen so und tun danach, als hätten wir die geschenkt bekommen, die Karten. Und das finde ich schon schön. Also, dass
man das machen kann.
Dass man das dann machen kann. Und dass wir es aber auch zu schätzen wissen. Und dass wir uns dann heimlich zwischendurch, meine Frau und ich, dann so angeblinzelt haben und dachten, oh, wie toll. Und das wäre damals, also mit unseren Eltern, glaube ich, wir hätten uns gar nicht erklären können, warum uns das wichtig ist.
Und vor allem auch es zu tun und vielleicht eher zu sagen, hey komm, ich gebe da jetzt lieber viel Geld für die Karten aus, als irgendwie in mein Haus wieder irgendwas reinzustecken und ein Haus zu bauen. Weißt du, also dieses, es gibt ja ganz viele Menschen, wenn sie dann auch Geld haben, dass sie dann irgendwie sparen und bauen und für irgendwann mal und vielleicht gibt es irgendwann gar nicht mehr, weißt du. Und so ein Erlebnis hast du dann vielleicht so auf dem
Irgendwann ist jetzt. Da gibt es doch das komische Lied hier von... Ja.
Max Giesinger.
Müssen wir rauf und runter moderieren bei Bayern 3.
Ja. Naja. Aber ich finde schon auch, also man muss schon die Balance auch so wahren. Oder mir ist das wichtig, die Balance immer wieder versuchen zu wahren. Also schon auch, was wir später weglegen. Weil ich habe immer so eine gewisse Grundangst, dass irgendwann nochmal irgendeine fette Rechnung kommt, an die ich überhaupt nicht gedacht habe.
Die haben wir Selbstständigen doch alle. Oh,
irgendwann kommt sowas wie eine Pandemie und wir können alle kein Geld mehr verdienen.
Das
oder
hätte
so.
Man doch nie gedacht, dass die Lufthansa mal die gleichen Probleme hat wie die ganzen Kulturbetriebe. Man hätte einen für wahnsinnig erklärt, wenn man das formuliert hätte.
Das stimmt. Nur die Lufthansa wird gerettet. Das ist der Unterschied. Matti, bitte weiter fortfahren.
Muss ich.
Bitte.
Ich merke schon, hier kommt man hier oft ab mit dir vom Weg.
Wie heißt es schön? Amateure sitzen da und warten auf Inspiration. Profis setzen sich hin und lesen. Ja. Anfangs als Radiomoderator bei Energy in München, später aber auch als TV-Moderator bei MTV. Ihr kennt mich außerdem als Station Voice von Kabel 1 und Oscar-Preisträger Mahershala Ali klingt ebenfalls verdächtig nach mir.
Sehr gut.
Yeah. Außerdem bin ich kein geringerer als Aquaman.
Yes!
Als Aquaman rauskam, da standen in den Kinos überall diese großen Aquaman-Pappaufsteller. Also in einer unglaublichen, hünenhaften Größe. Ich meine, der Typ hat ja echt eine Hammerfigur. Ne? So. Ja. Und wie der so dasteht und dann die Haare und der Bart und so. Und dann steht er da. Und meine Tochter war damals mit ihrer Klasse, waren die irgendwie am Vormittag in einem Kinofilm. Und dann kommen die raus und dann hat meine Tochter gesagt. Und dann kam eine Schulkameradin und hat gesagt, und das ist dein Papa? Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, nein, der spricht den nur. Ach so, der spricht den nur.
Und wie Matti den spricht, hören wir jetzt. Matti als Aquaman.
Meine Eltern stammten aus verschiedenen Welten. Und ich war das Resultat einer Liebe, die es niemals hätte geben dürfen.
Eines Tages könntest du unsere Welten vereinen.
Ein Sohn des Landes und ein Sohn der Meere.
Wir sind nah dran.
Ja? Woran? Am Verdursten? Auf keinen Fall lag Atlantis so weit im Landesinneren. Sieh dir das an. Das ist heftig!
Es ist real. Nichts.
Natürlich funktioniert's nicht. Es hat schon Staub angesetzt, bevor die Sahara überhaupt eine Wüste war.
Siehst du, du denkst am besten, wenn du gar nicht denkst. Gut, halt still.
Hey, was tust du da?
Wir brauchen Wasser. Du bist die nächste Quelle.
Ich hätte auch draufpinkeln können.
Sehr gut.
Da ist man fast ein bisschen neidisch, dass man die Sprüche selber nicht geschrieben hat.
Ja.
Aber da gab's da mal so ein, wie hieß denn der eine Typ, war das Gary Barlow, der damals gesungen hat? You say it best when you say nothing at all.
Ja, na klar. Mhm.
Ja. Wo ich damals schon gedacht habe,
Du sagst Ronan Keating.
Ronan Keating.
Ronan Keating war es.
Ja. Genau, von Wet, Wet, Wet.
The smile on your face.
Ja. Und da habe ich damals schon gedacht, oh, das ist eigentlich eine ganz schön krasse Ansage. Du sagst es am besten, wenn du die Klappe hältst.
Ja.
Das wäre doch heutzutage gar nicht mehr möglich.
Nee, sowas. Heutzutage muss ja jeder alles rausposaunen. Und jeder hat eine Meinung zu allem. Auf Twitter und so weiter.
Ja. Naja, das ist ja keine Meinung.
Ja, aber ich finde das manchmal schon schlimm. Also wenn du so ungefiltert und jeder muss alles retweeten und hat sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt. Und muss
vor allen Dingen sind ja keine Meinungen mehr, es sind ja Behauptungen.
Ja, ja.
Und die sind so absolut, da findet ja gar kein Austausch mehr statt.
Ja, eben.
Das ist alles absolut.
Ja, und so ist es und ich lasse auch gar nichts anderes gelten. Und
wir hatten vorhin ja mal ganz kurz über Respekt gesprochen. Ja. Das ist auch so eine respektlose Haltung, die ich mir niemals anziehen würde, weil ich jetzt immer denke, also wer bin ich, dass ich sage, das ist so.
Ja.
Also ich kann zwar sagen, das ist so, aber dann, ich meine, wir schmunzeln jetzt auch drüber, ne? Und alle, die sich so verhalten, die müssten mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie man also hinter deren Rücken über die schmunzelt oder den Kopf schüttelt. Aber Geht's euch auch so, dass man immer wieder versucht, dann mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, sich auf die einzulassen? Da denke ich mir, warum versuchen die sich nicht mal auf uns einzulassen? Ja. Wir haben doch auch eine Meinung. Wir sind viel aktiver im Austausch. Wir fragen nach und sind höflich und lassen ausreden. Und dann, oh Mann, das ist irgendwie...
Das ist aber, glaube ich, die Offenheit, die vielen fehlt. Und dann vielleicht auch dieses... Ich glaube schon, dass immer viel auch aus der Kindheit kommt. Dieses, ich habe vielleicht früher wurde ich nie gehört und deswegen will ich jetzt gehört werden. Und ja, das ist so, wie ich das sage.
Weißt du? Es gibt immer mehr Leute, denen es mehr darum geht, Recht zu haben, als irgendwie eine Wahrheit auszusprechen oder irgendeine Faktum mal irgendwie zu präsentieren.
Das ist ja genau das Ding. Also mein Telefon heißt der Kommunikator. Ja. Weil ich damals während den Hausaufgaben immer Star Trek geguckt habe und ich fand das so cool, der Communicator, wie die irgendwo standen, an dir draufgedrückt haben, dann beam me up. So, wir sind hier unten auf einer einsamen und so. Und das fand ich immer ganz toll. Also, aber was dieses Ding mit uns gemacht hat, es wird ja nicht mehr drüber nachgedacht, wie war das oder wie hieß der oder wo war das, sondern es wird ja sofort aufs Telefon geguckt und es wird sofort gegoogelt. Und dann weiß man es sofort und dann kann auch überhaupt kein Gespräch mehr stattfinden, weil jeder auch das Gefühl hat, so, ich weiß es ja, hier steht es ja drin. Also,
auch wie abhängig du davon bist, wenn mal dein Akku leer ist und du hast kein Aufladegerät. Du kannst, also ich habe keinen Wecker mehr zu Hause, ich könnte mir keinen Wecker mehr stellen. Wenn du kein Ladegerät zu Hause hast, du bist nicht, ich weiß gerade noch die Nummer von meinen Eltern und das war's.
Wenn der Handy-Akku leer ist, das ist fast so schlimm, als wenn man auf der Autobahn irgendwie keinen Strom mehr hat. Also da ist das Leben vorbei, das muss man sagen. Marty, weil du gerade gesagt hast, Star Trek und jetzt auch wieder zu Aquaman.
Ja.
Ist das was, wenn du da vorm Mikro stehst, wo du selber sagst, so alter, geil, ich bin Aquaman oder ist das für dich ein Genre, was du gar nicht so geil findest eigentlich? So diese Marvel-Welt. Und
ich habe mich da reingearbeitet. Also das ist überhaupt nicht mein Dunstkreis gewesen. Aber das ist ja auch gut. Also das heißt ja nicht, dass ich immer mich mit dem beschäftige, was jetzt nur in meinem Dunstkreis ist, sondern es ist ja gerade das Tolle, dass Dinge zu mir kommen oder zu uns kommen in unserem Job, mit dem wir uns noch gar nicht beschäftigt haben. Ich habe mich da reingearbeitet und fand das irgendwie faszinierend, dass eigentlich über Aquaman früher die ganzen Fans in den Comics eigentlich immer nur gelacht haben. Ja, das ist der, der ins Wasser bieselt. Und so, er wurde nie so richtig ernst genommen. Und dann kommt Jason Momoa, dieser Typ, und hat vor allen Dingen, ich habe ja Jason Momoa schon ein paar Jahre immer mal wieder so auf den Lippen gehabt und ich habe ihn das erste Mal, glaube ich, in Conan, ein Remake, das war ein Remake Conan und man hat einfach gemerkt, er kommt irgendwie vom Martial Arts und das war noch etwas hölzern.
Es wurden stärkere Filme gedreht.
Und dann irgendwann kam ja eine Serie unter, Frontier, das war so eine kanadische Pelzjäger-Serie, irgendwie um die Jahrhundertwende, glaube ich, 18. Jahrhundert, 19. Keine Ahnung. Und da auf einmal habe ich gedacht, wow, der spielt ja richtig toll. Und er hat auf einmal dann auch so eine Selbstironie gehabt. Also der hat so eine Stärke ausgestrahlt mit so einer Selbstironie. Und dadurch ist es viel größer geworden, weil er eben nicht gezeigt hat, hier, ich bin der große Starke und ich weiß, wie es geht. Sondern das war mit so einem... Ja, also mit so einer Coolness, mit so einem Understatement. Und das fand ich toll. Und ich habe dann noch gedacht, Mensch, jetzt kommt Aquaman. Und da musste ich auch nochmal zum Casting. Da musste ich auch zweimal zum Casting.
Zweimal?
Ja, ich habe dann auch gesagt, ich werde mit derselben Stimme anreisen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, hoffentlich hat er das beibehalten. Und er hat es beibehalten. Und ich finde, weiß nicht, ob einer von euch Aquaman gesehen hat, ob das euer... Aufgabengebiet ist.
Ich habe Aquaman gesehen.
Und ich finde, der hat die Rolle super getragen. Also ich fand das echt gut. Und dann habe ich natürlich schon gedacht, so, wow, toll, der macht das gut. Hoffentlich kriege ich das auch gut hin. Ich weiß nicht, wie geht dir das? Also, oder wie geht euch das? Ich finde, da, wo man Vorschusslorbeeren hat, wo die Leute sagen, ja, du hast ja schon ein paar Mal gesprochen, du passt da gut drauf, das kommt total gut rüber, dann denke ich, okay, bisher hat es einfach noch keiner gemerkt, dass es vielleicht doch nicht richtig ist. Und dann denke ich mir so, hoffentlich kann ich es noch. Was ist, wenn ich es auf einmal nicht mehr kann?
Kenne ich total. Ich hatte das am Anfang des Jahres bei einem neuen Adam Brody-Film, wo extra noch die Redakteurin gekommen ist, weil die den bei OC California immer schon geliebt hat und so, hat gesagt, Mensch, und der gut hier auf Adam Brody, da muss ich kommen, das will ich mir angucken. Und dann kam auch noch die Aufnahmeleitung rein und alle standen vor diesem ersten Take. Und ich dachte, Leute, lass mich doch erstmal ankommen. Ich will mal gucken, worum geht's hier eigentlich gerade. Man hat sofort so Pressure on irgendwie und muss liefern. Also das kann auch lähmen, ehrlich gesagt.
Total. Was ja, das auch sagen? Bei Vanessa Kirby habe ich letztens auch ein Casting gehabt und habe es dann auch leider nicht bekommen, obwohl ich sie ja schon lang spreche. Mhm. Und die hat das so grandios gespielt. Und ich hatte so das Gefühl, ich hatte sie ziemlich nah, aber es hat mir irgendwie noch sowas gefehlt. Ich bin irgendwie nicht happy aus dem Studio rausgegangen und dachte mir irgendwie, oh Mann, wenn man da jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt hätte zu arbeiten, dann hätte ich das schon hingekriegt. Aber die hat das so wahnsinnig, es hat mich so berührt, als ich das gesehen habe. Und ich habe aber gemerkt, im Studio, hast ja dann diese Castingzeit von einer Viertelstunde und ja, passt und weiter geht's. Ja, und
meistens sind es ja beim Casting die intensivsten Szenen überhaupt. Also für alle, die das nicht kennen.
Wo man so reinspringen muss.
Genau, man kommt rein, dann nächste bitte. Und dann bist du aber voll auf die 12, die krasseste Szene. Und dann musst du da irgendwie liefern.
Ja, die hat auch geweint, geschrien, hat gerade ihr Kind verloren gehabt und dann bist du, wie gesagt, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, Matteo, kommst manchmal rein ins Studio und dann ist so hier der Text und aus Berlin Regisseur zugeschaltet und mach mal jetzt schnell. Und dann,
bitte fühlen Sie jetzt.
Ja, genau, jetzt sofort. Genau. Ja.
Frage an euch, kennt ihr das Phänomen, dass ihr bei Menschen, die ihr sympathisch findet oder besonders mögt, viel verhaltener seid und gar nicht so seid wie ihr selbst, als Menschen, die ihr jetzt einfach so peripher wahrnimmt, mit dem man zusammen zu tun hat, also wo man gar nicht drüber nachgedacht
hat.
Wo man neutral ist.
Ja.
Kennt ihr das?
Lustig, ich würde jetzt eher sagen, dass es andersrum ist. Also du sagst jetzt, Leute, die du magst oder die du sympathisch findest, da bist du eher zurückhaltend. Ne?
Nee, zurückhaltend ist das falsche Wort. Aber da geht es mir, da beobachte ich mich manchmal, dass ich denke, dann bin ich mehr damit beschäftigt, mit dem anderen in Kontakt zu kommen und gut in Kontakt zu kommen, als diese Laissez-Fairness, die man manchmal hat, wenn man sich mit Leuten ganz normal unterhält, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat.
Aber also eine Ablenkung, eine gewisse, die da vorherrscht.
Ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt also ein Fan von jemand bin, aber wenn es jetzt so jemand ist, den ich irgendwie kennenlerne und den ich irgendwie super finde, der irgendwie was Tolles gemacht hat oder irgendwas, was mich beeindruckt oder so, dass ich dann total gebremst bin. Kennt ihr sowas?
Mhm. Ja.
Ich glaube, mich würde das eher beflügeln.
Ich wollte es gerade sagen. Also ich habe eher bezogen jetzt auf den Schauspieler, den du in dem Moment siehst, oder den Regisseur. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich zum Beispiel einen Regisseur da habe, wo ich weiß, okay, mit dem bin ich dicke, den mag ich fühle mich irgendwie gut, dann kann ich
der
viel besser...
Genau. Heißt es ja immer. Ja. Du bist der Franck Ribéry der Synchronbranche. Wenn der Trainer lieb zu dir ist, dann bist du Weltklasse.
Ja, und ich bin eher, wenn ich merke, da hinten sitzt jemand, der jetzt gerade in dem Moment mir impliziert, was er wahrscheinlich gar nicht tut, was ich wieder nur selber denke, aber du kannst das jetzt gerade nicht so, dann bin ich da viel unsicherer.
Ich meinte es eigentlich eher privat.
Ach so,
ich meinte eher
gar nicht
privat.
Im Studio.
Okay. Gar nicht im Studio, sondern einfach so privat. Und mir, ich habe nämlich deshalb gefragt, weil wenn ich jetzt was in der Arbeit vor mir habe, was mir besonders wichtig ist, was ich besonders gut machen will, dann ist man so überlegt. Dann möchte man es ja besonders gut machen. Und genauso habe ich das manchmal bei mir beobachtet, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, von dem ich schon viele Bücher gelesen habe, oder ein Musiker, von dem ich die Musik besonders mag, oder einer, der irgendwas kann, was mich total beeindruckt, dass ich dann im privaten Gespräch, wenn man sich kennenlernt, oder dass ich dann merke, so, man ist viel überlegter, man ist viel mehr damit beschäftigt, wie wirke ich jetzt auf
genau.
den?
Man sieht sich von außen so ein bisschen und steuert sich so selber durch die Situation.
Und das geht mir manchmal so, wenn das Filme sind oder Serien oder Rollen, die mir wichtig sind. Dann
kenne ich.
Aber, das kennt ihr auch, ne?
Das kenne ich komplett.
Das hast du ja, glaube ich, auch öfter mal, wenn du dich datest oder sowas, ja. Und dann hast du ja jemanden und du findest ihn toll und dann denkst du immer nur so, oh Gott.
Ja.
Weißt du, so dieses, wie bist du gerade? Sei doch mal normal, ja. Und streng dich nicht so an, weißt du? Dieses.
Und man weiß ja, das, wo man sich angestrengt hat, das ist dann meistens Mist.
Ja, eben. Ja. Ja?
Und da ist man, das weiß man dann aber erst 20 Jahre später, wenn man dann mal das Bild geguckt hat.
Oh, du willst.
Super Check.
Nee, aber wo man gar nicht drüber nachdenkt, das ist es ja dann eigentlich auch.
Ja.
So. Und eigentlich ist es wahrscheinlich bei Filmen dann auch so. Also je mehr man sich einfach mit der Sache beschäftigt und jetzt nicht bei sich ist. Aber es ist natürlich in diesem Beruf sehr schwierig, immer wieder sozusagen den Ball zurückzuspielen und also von sich selbst wegzugehen.
Ja.
Es ist ja nicht, die Leute wollen ja nicht Matti Klemm hören, die Leute wollen ja eigentlich die Rolle sehen und wollen da in diesen Film eintauchen.
Und am besten gar nicht drüber nachdenken, wer spricht den eigentlich.
Genau, die wollen nicht wissen, wie der aussieht, was der macht, was seine Lieblingsnudel ist, sondern die wollen einfach ja diese Rolle. Und uns geht es ja wahrscheinlich allen so, die schönsten Filme sind die, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat, welcher Kollege hat denn das gesprochen.
Ganz genau.
Das stimmt. Aber die Leute, die diesen Podcast hören, wollen genau wissen, wer du bist. Drum schalten sie ein. Deswegen bitte einen Satz. Matti?
Oh, der Akku ist leider leer. Hier, da steht noch was. Zum Glück war der Akku nicht leer.
Ich finde es lustig, dass wir immer noch beim Steckbrief sind.
Ja, natürlich, ja. Natürlich, aber der ist noch wichtig.
Oh, ich kann mich herrlich verlieren.
Ja, ich finde es super. Das ist ich auch. Also, das ist total.
Ja, vor allem wir, die ja irgendwie immer in diese Schablone des Radios gepresst wurden.
Immer, genau, immer Wortkurz. Wortkurz.
1,30.
Genau. Und das muss ich noch, bevor ich das hier gleich vorlese, das muss ich sagen, das freut mich. Das ist eine unglaublich tolle Entwicklung, diese Podcasts. Als ich noch Radio gemacht habe. Damals,
meine Kinder.
Damals, nicht wahr? Da habe ich 1994 angefangen, während dem Abi bei MDR Sputnik als Praktikant. Mhm. Und damals, ich fand das faszinierend, auch diese Wortbeiträge, wie die dann an mehreren Bandmaschinen was zusammengefahren haben. Und dann wussten sie ganz genau, wenn sie was rausgeschnitten haben. Die sagt, diese 0,5 Millimeter ist genau der richtige Buchstabe, der raus muss. Und dann passt das super zusammen. Das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich eine Zeit erlebt, wo es hieß, ja, nee, also wir machen jetzt keine 4-Minuten-Beiträge mehr, nur noch 3,5, weil die Leute hören nicht so lange zu. Ein halbes Jahr später, nee, wir machen jetzt nur noch 2,5-Minuten-Beiträge, die Leute hören nicht so lange zu. Dann irgendwann 1,30, dann wurden die Nachrichten gekürzt. Zwar, die Leute hören nicht so lange zu. Und da dachte ich damals irgendwie auch, Mann, das ist so schade, weil es ist, da muss man es doch extra gut machen, dass die Leute zuhören und kann dann nicht sagen, okay, die Leute hören es nicht, dann mache ich es einfach kürzer. Ja. Das fand ich irgendwie sehr desperat am Hörer. Oder dem Motto, bitte, bitte hören es weiter, wir machen auch alles viel kürzer. Ja. Und deswegen finde ich das toll, diese Podcasts, die ja also aus dem Boden sprießen wie Pilze und wo man wirklich lange sich Menschen unterhalten hört.
Ja, einfach ein Gespräch, ja, und eben nicht dieses Limitierte und reingequetscht und dann vielleicht noch irgendwie was geschnitten und so, das ist super schön. Und ich glaube auch, du merkst ja auch, wie die Podcasts angenommen werden.
Ja.
Von euch auch, die uns jetzt gerade hören, dass da ein
vor
totales nochmal schnell gedroppt. Ja, dass da ein totales Bedürfnis da ist.
Achso, das wird ja aufgezeichnet?
Nein, das ist der Probelauf.
Ja. Martin, also, mein Mikrofonkabel hängt über dem Papiermüll einmal dahin. Also,
dieser letzte Satz, du, den will er nicht lesen. Ne?
Weil sonst kommen wir nicht auf die nächste Nummer. Weißt du, wie das ist?
Zum Schluss kann ich noch verraten, dass Benegutian tatsächlich mal mein Praktikant beim Radio war.
Ja!
Also hol mir mal einen Kaffee.
Ja, genau. Ich übernehme, Herr Klimm.
Ja.
Ich war, wie gesagt, Kindersprecher schon immer gewesen, habe mir irgendwann gedacht, was kann man denn noch tun? Und habe mich bei Radio Energy in München beworben als Praktikant. Wurde angenommen und hab auch nur als Bewerbung immer nur hingeschrieben, ich konnte ja nichts irgendwie, hab gerade Schule irgendwie fertig, hab geschrieben, du, ich hab den gesprochen und das hat dann gereicht. Dann hat mich Dominik Einzel, heute noch beim Bayerischen Rundfunk, eingestellt und meine allererste Woche bei Radio Energy, weil ich eben tagsüber Synchron hatte, haben sie gesagt, ja komm, dann mach du deinen Synchron, du wirst Praktikant bei Matti am Abend. Matti at Night hieß die Show. Und du hast immer den Rückspuler gespielt.
Ja.
Das war ein Lied, das wurde irgendwie rückwärts abgefahren und die Hörer mussten anrufen. Und dann haben die mal angerufen. Ich musste sagen, Energy, der Bene, hallo. Und dann haben die gesagt, ja, ich glaube, das ist Lady Gaga gab's nicht. Keine Ahnung, was gab's denn damals irgendwie? R. Kelly, weiß ich nicht. Und dann habe ich immer reingeschrieben, dass der Matti das lesen kann. Keine Ahnung. Thomas 27 sagt, es ist R. Kelly.
Ja.
Und dann hat Matti die live immer draufgenommen. Ich fand das total, das war für mich dieser Moment, wo ich mir dachte, ich will unbedingt Radio, wie geil ist das, auf der anderen Seite dieser Scheibe zu stehen, war für mich das war wie Papst sein.
Und weißt du, was das Tolle ist? So wie du es gerade mit leuchtenden Augen erzählst,
ja,
genauso hast du damals mit leuchtenden Augen, ich kann mich noch daran erinnern, angefangen gehabt. Und ich, also wir hatten da sehr viele Praktikanten, viele waren ganz kurz da. Und dann auch wieder weg, weil die haben sich das anders vorgestellt. Die dachten, die können dann sofort moderieren.
Ja.
Es gab auch einige Praktikanten, die haben dann gleich nach der ersten Woche irgendwie eigene Visitenkarten gehabt.
Geil, Moderator bei Energy. Genau.
Und haben die im Kunstpark hinter die Scheibenwischer geklemmt. Und das gab's alles. Aber bei dir mochte ich, dass du warst so ein ganz aufgeweckter Junge. Du warst so ganz aufgeweckt und so ganz neugierig.
Mhm.
Und ich kann mich da echt noch dran erinnern. Ich fand das ganz toll, weil du so wissbegierig gierig, wissenshungrig und neugierig warst. Und wir hatten da echt eine wirklich gute Zeit. Ich habe da auf dem Hinweg gestern, auf meiner langen Autofahrt,
ja, mit ein paar Umwegen,
habe ich da echt nochmal drüber nachgedacht und dachte eigentlich, Mensch, wie oft bin ich ja diese Strecke gefahren? Und da musste ich auch daran denken, ich glaube, da warst du noch nicht da. Ich hatte ja damals eine Freundin in Berlin, bin am Wochenende nach Berlin gefahren und hatte dann also um 18 Uhr, deswegen, ich weiß es noch, also um 18 Uhr ging die Sendung los.
Okay.
Und manchmal bin ich auch einfach wirklich viel zu spät losgefahren in Berlin.
Ja.
Und da hast du diesen ewigen Riemen, diese A9, diese alte Mutter A9, ja, die ich in allen Lebenslagen kenne.
Die damals noch nicht ausgebaut war.
Und dann habe in meinem Jugendlichen, da ich so, ach komm, das fährst du wieder raus. Hast du schon gesehen, so...
Bei Bayreuth wurde es schon eng. Ne?
Damals gab es ja noch kein Navi, da musste man alles noch selber hochrechnen.
Ja.
Ich wusste, ab Bayreuth sind es noch 2 Stunden. Und wenn ich jetzt bei Bayreuth war und ich weiß, ich habe in einer halben Stunde Sendung, wusste ich eigentlich, das Ding
wird eng.
So war es nie, aber es war einmal so, dass ich die erste Moderation aus dem Auto gemacht habe.
Kenn ich alles.
Ja. Also, und dann, wer anders hat die Sendung, also für alle, die jetzt im Radio sich vielleicht nicht so auskennen, normalerweise muss der Moderator immer da sein, um auch die Technik zu fahren, also die Regler hochzuschieben, die einzelnen Songs sozusagen abzufeuern. Das hat dann irgendjemand für dich gemacht.
Genau, das hat also noch der Moderator davor gemacht. Ja. Ich glaube, es war Olli Briesch, muss das, glaube ich, noch gewesen sein.
Olli Briesch, jetzt morgen Briesch. Moderator seit Ewigkeiten bei 1 Live.
Ganz toller Mensch, toller Moderator.
Übrigens, kleiner Funfact noch, ich war deine Praktikantin bei Energy, also so schließt sich der Kreis. Es müsste eigentlich Matti wieder mein Praktikant werden. Dann wärst
du warst damals so wissbegierig und aufgeschlossen. Du hast dich abgegrenzt von den anderen.
Ich würde gerne mal auf ein Praktikum bei Bayern vorbeikommt.
Ja. Und jetzt kommt nämlich die ganz große Runde. Damals bei Radio Energy München, als ich Praktikant war, war Jerry am Nachmittag, also vor dir war Jerry am Nachmittag, du warst Matti at Night. Jerry Stöttner, der jetzt mit Jacqueline Bell bei Bayern 3 moderiert, der dich ja so lange kennt und der hat dir einen Gruß hinterlassen.
Was?
Boah, das war kompliziert, aber es hat geklappt.
Oh Gott, jetzt wird man schon gefragt, ob man was von früher erzählen kann. Hallo lieber Matti, hier ist der Jerry. Ja, unsere Energy-Zeit, das ist in der Tat schon ein paar Tage her. Ich weiß nicht warum, aber ich habe auf dem Rechner ganz viele Fotos von einem Abschied, den wir mal gefeiert haben in der guten alten Pestalozzi-Straße in München. Ich weiß nicht, wer Abschied gefeiert hat, ob es vielleicht sogar deiner war. Ich weiß auch nicht, wer so viele Fotos gemacht hat und ich weiß auch nicht, warum ich sie habe, aber ich habe sie. Und wenn du mir viel Geld zahlst, behalte ich sie auch für mich. Nein, so schlimm ist es gar nicht. Wir haben uns überhaupt nicht verändert, finde ich. Und wenn ich an unsere Energy-Zeit denke, dann fällt mir immer ein, dass du ja nach mir Sendung hattest. Und ich weiß noch, du kamst immer sehr kurzfristig vor der Sendung und hattest noch nichts gegessen. Und dann gab es ja immer unsere 5 Hits am Stück. Das war damals die Musikstrecke bei Energy. Und dann hast du dir gegenüber in der Pizzeria beim Bruno Pizza bestellt und hast sie dann quasi während der Sendung, während Musik lief, abgeholt, oder? Das war doch so, oder? Hast du dein Abendessen während der Sendung organisiert? Das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Und natürlich das Energy-Betthupferl, das Sandklämmchen, oder? Sandklämmchen hieß so, oder? Mein Gott, es ist wirklich schon lang her. Jetzt lass dich noch ein bisschen löchern von Bene und Chucky. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, es geht deiner Familie gut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Ganz viele liebe Grüße nach Berlin und mach's gut. Ciao, ciao.
Oh, Jerry.
Nett, Mensch, oder?
Ich fühle mich ein bisschen wie auf meiner eigenen Beerdigung. Das ist alles so nett zu mir.
Mittlerweile bist du ja schon lange kein Radiomoderator mehr. Du hast ja dann die Fronten gewechselt, bist ja Station Voice von Radio Energy deutschlandweit, auch von Kabel 1. Auch bei der WM und EM habe ich dich immer gehört, ne, dass du vorher immer da bei der ARD und ZDF da positioniert hast. Kannst du einmal für alle Hörer mal so irgendwie so Station Voice mäßig irgendwas sagen? Keine Ahnung, was sind denn so typische Dinger?
Geil. Das lieben wir Sprecher normalerweise immer. Ja, sag mal was.
Ja. Nach dem dritten Glas auf einer Party. Ja. Sag mal, du bist doch, sag mal was.
Sag mal was.
Alter, du bist doch der von Greenbook, Alter. Oh. Kannst du nicht mal was Lust jetzt sagen?
Da ist man in dem Moment so überfordert, ne?
Ja.
Ja, oder aber hast du doch bestimmt Texte oder so, oder?
Oder was im Kopf irgendwie, was machst du denn mit der Stimme, wenn du Station Voice, das ist noch eine ganz andere Spreche, als wenn du synchronisierst.
Das Tolle ist ja, das habe ich damals bei solchen Leuten das erste Mal gesehen, wie Christian Tramitz. Christian Tramitz hat damals für Bulli, die Bulli-Parade hat ja, also als ich angefangen habe bei Energy, hat Bulli freitags nach mir gesendet. Und dann habe ich manchmal mitbekommen, wie die so Sachen eingesprochen haben, vorproduziert haben und so. Das finde ich ja auch das ganz Tolle an dieser Buddy-Parade, dass sie dann eins zu eins ihre ganzen Sachen, die sie sich ausgedacht haben, diese ganzen, wie nennt man es denn, so feste Elemente?
Benchmark.
Benchmark, dankeschön. Dass sie das alles mit rübergenommen hatten ins Fernsehen, dass das total funktioniert hat. Und dann habe ich, da war ich bei Vincent, das war damals der Produzent, und da war ich drüben und wollte noch mein Sandklämmchen einsprechen. Und da habe ich gesehen, wie Christian Dramitz, und der war ganz nah am Mikrofon, und hat eigentlich ganz leise gesprochen, aber hat eine unglaubliche Power da entwickelt. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Und dann habe ich das auch mal ausprobiert. Und habe dann, im Endeffekt ist ja auch vieles so Selbstversuch.
Ja.
Es ist ja ein Instrument. Also wer Saxophon spielen möchte und dabei sexy aussehen möchte, der muss mit Blockflöte und mit Klarinette anfangen. Ist halt so. und das finde ich das Tolle, dass dieser Mut zur Künstlichkeit, den man sich da erlauben kann. Es wird ja auch gar nicht erwartet, dass es natürlich klingt. Es klingt wie eine Ansage, wie etwas, was im Raum steht, eine Behauptung.
Ja.
Und das kann dann ruhig auch eine Macht ausüben. Oder das mag ich auch so am Trailer sprechen. Das sind wie kleine Kurzfilme. Wir haben einen Spannungsbogen, eine Dramaturgie, und du führst dann Leute in den Wald rein und lässt sie auf einmal mitten auf der Lichtung alleine stehen. Das finde ich toll, dieses Spielen mit der Stimme, mit dem mal gucken, was macht das, wenn ich jetzt da unten im Dreck rumwühle? Und wie klingt das? Und das gibt dann natürlich so einen Trailer ganz gut her.
Also. Ja, genau, so ein Trailer, wo du richtig diesen, wie du gerade gesagt hast, diesen Spannungsbogen,
ja,
und was du da mit deiner Stimme allein schon machen kannst.
Ja.
Und das Schöne ja auch, dass du es wirklich tatsächlich komplett selber gestalten kannst. Und
ja, genau,
eben nicht beim Synchron musst du ja doch viel drauf gucken, wo macht er jetzt eine Pause, wie, da wirst du ja möglichst nah am Original dran sein, dass du es komplett selber gestalten kannst.
Und vor allem, ich finde, in Deutschland sind wir da auch bei Weitem vielfältiger, wenn die ganzen amerikanischen Trailer rüberkommen. Das sind ja eigentlich immer die gleichen 3, 4, 5 Stimmen, die das irgendwie machen. Und die sind ja, da gibt es ja auch ganz viele YouTube-Videos da, wo die sich selbst auch drüber lustig machen. Immer dieses, in a world, in a time, one man. Und du mal denkst so, komm, lass mal gut sein.
Ja.
So geht doch kein Mensch einkaufen.
Ja. Hörst du es auch manchmal, sei nicht so werblich?
Ich habe das komischerweise nur von Leuten gehört, die wussten, dass ich auch Werbung mache. Ich habe mal eine Sendung für den Bayerischen Rundfunk vertont, und da wurde immer wieder davon gesprochen, ich soll nicht so werblich klingen. Und dann sagte danach der Tonmeister zu mir, du klangst gar nicht werblich, das war einfach so das Ding, das ist bei denen immer drin, das haben die nicht so gemeint.
Du bist Franz Beckenbauer.
Franz Beckenbauer war auch ein ganz beliebter Gast in meiner Sendung.
Ich hatte alle
O-Töne gesammelt von
Mattis
von
Sendung ging so los, Matti at Night, und dann kam erstmal, ja, kusierlich, ja, Freunde. Und der hat dann immer irgendwelche Dinge eingespielt. Matti, kannst du einmal so Station Voice-mäßig irgendwie Energy München oder irgendwie
10 Hits am Stück.
Irgendwas sowas, für die Hörerinnen und Hörer. Für die HörerInnen.
Innen, bitte.
Ja.
Es geht wieder los. 5 Hits nonstop. Energy Hit Music Only.
Wow! Das ist schon geil. Also wenn man so eine Stimme hat wie du, ne? Also wenn man gesegnet ist mit so einem Organ. Ich habe mal gehört, sag einfach, ob stimmt oder nicht, dass du mal wirklich Ängste hattest, morgens aufzuwachen und diese Stimme ist nicht mehr da.
Ja,
ist
das stimmt.
Eine Legende oder
Nein, das stimmt. Das stimmt, und zwar hatte ich einen Traum. Ich habe eine sehr enge Verbundenheit zu der Wohnung, in der ich groß geworden bin.
Ja.
Und die ist sozusagen Quell all meiner Inspiration. Ich war gegenüber von dem Park, wir hatten da eine ganz tolle Nachbarschaft, und das war wirklich mein Puls, den ich heute noch habe ich dort gefunden. Und ich habe sehr viel damit verbunden, und ich sehe nachts mich durch diese Wohnung laufen und gehe zur Wohnzimmertür, und das war so eine schöne Altbautür mit Glas drin, und da saßen meine Eltern mit Freunden zusammen, und die Tür war angelehnt, und ich habe das in wirklicher Wirklichkeit oft gemacht. Ich habe manchmal dann immer zuhören wollen, was die reden, und bin dahin und habe dann immer so zugehört, und wenn ich dann die Tür so ein bisschen gekippt habe, dann hat auch das so gespiegelt, dass ich sie dabei sehen konnte, und ich habe das so realistisch geträumt, und dann höre ich meine Mutter den Satz sagen, das ist so schade mit dem Matti, der hatte doch so eine schöne Stimme. Und dann wollte ich was sagen, und die Stimme war weg. Und dann sagte die Frau, ja, und Kehlkopfkrebs kann ja, also die Freundin von meinen Eltern, Kehlkopfkrebs kann man ja auch noch gar nicht behandeln.
Oh.
Und dann bin ich aufgewacht und habe erstmal mich nicht getraut zu probieren, ob ich noch sprechen kann. Ich habe mich nicht getraut.
Krass.
Ja.
Aber ist das tatsächlich, also bis auf diesen Traum, oder hat dieser Traum dich dann länger begleitet?
Naja, es gibt ja so Dinge, würde ich ja auch so gehen, an die denkt man dann oft noch mal so zurück. Die sind einfach da. Das sind dann, also jeder Mensch hat ja sicherlich seine Angstgegner oder seine Ängste, die er mit sich rumschleppt. Und ich habe auch meine Ängste und ich habe aber, oder ich versuche immer wieder, mich daran zu erinnern, dass ich mir mal vorgenommen hatte, Angst nicht zu verdrängen, sondern zu sagen, ich weise der Angst einen Platz zu. Mhm. Dann kann ich sie, also wie ein nicht so liebsamer Gast, den man aber duldet, aber da hat man ihn unter Kontrolle. Und alles, was man verdrängt, kommt irgendwann viel, viel, viel stärker zurück. Und deswegen komme ich so ganz gut damit klar. Aber das war damals die Zeit, wo ich auch sehr viel, ich habe sehr viel Musik gemacht und habe auch damals sehr viel gesungen. Und war in so einem Jugendorchester, wo wir wahnsinnig viel gesungen haben. Und auch nach dem Stimmbruch war ich dann da der einzige Bass. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe auch damals noch gar nicht beruflich was gemacht gehabt. Das war also wirklich in dem Alter, wo ich noch Kind war und gerade durch den Stimmbruch durch. Und da hatten mir wahrscheinlich dann öfter schon mal Leute gesagt, ach, du hast aber eine ganz schön tiefe Stimme. Und irgendwo hat sich das bei mir so abgelegt, aha, was ist, wenn das auf einmal nicht mehr da ist? Oder, ne, was ist, wenn, und natürlich denke ich manchmal, was ist jetzt, man hat mal irgendwie eine blöde Krankheit und wird doof intubiert und dann kann man danach irgendwie nur noch, nur noch ein bisschen mit dem Spiel auftrumpfen, aber alle sagen dann, es ist ein bisschen anstrengend, dir zuzuhören.
Ja, nett, aber
sowas gibt es, ne?
Also, ja, natürlich.
Es ist schon, deswegen, dieses Hier und Jetzt ist schon extrem wichtig an dem Punkt.
Und dazu passt auch eine Hörerfrage sehr gut, die wir von dir bekommen haben, Tom. Eure Stimmen sind ja sozusagen euer Werkzeug, euer Arbeitsmaterial. Sind eure Stimmbänder denn versichert? Oder anders gefragt, was macht ihr für die Pflege eurer Stimme? Gibt es da Hausmittelchen oder Ähnliches? Also Stimme versichert können wir, glaube ich, alle verneinen.
Geht
das
nicht.
Würde arschviel Geld kosten. Ich weiß, dass du das irgendwo in London, ich glaube, da hat auch J.Lo ihren Hintern, glaube ich, versichert. Da kannst du machen, aber kostet
aber halt. Aber nach welchen Kriterien wird er denn versichert? Was sind denn das für Kriterien?
Ich glaube, ich weiß es nicht. Musst du wahrscheinlich richtig viel Kohle hinlegen. Aber nee, sowas gibt's nicht. Also auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommt, glaube ich, kein Sprecher.
Ich habe noch eine.
Ach was?
Ich habe auch eine. Ja. Also wenn ich jetzt genau, was ich gerade meinte, also was weiß ich, Unfall, man irgendwie, es geht was kaputt und ich kann meinen Beruf nicht mehr so ausüben, dann würde die greifen. Also das fand ich aber auch ganz gut jetzt so für mich auch dann, dass ich weiß, also wenn, man kann ja mal alles passieren im Leben, das Leben ist ja immer offen, dass ich dann auch einfach weiß, wir sind abgesichert.
Und die Frage nach der Pflege zur Stimme, machst du da irgendwas? Bereitest du dich irgendwie vor auf Synchrontermine, Sprechertermine?
Ich habe mir damals bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 habe ich mir dann Mitjubeln verboten, weil ich so ausgerastet bin vor Anspannung und Freude, dass ich danach echt heiser war. Also richtig so ein, zwei Tage, das habe ich also im Beruf nie hingekriegt.
Das Gute ist ja, mittlerweile spielt die deutsche Nationalmannschaft ja sehr stimmfreundlich. Man kann ja gar nicht mehr jubeln, da ist die Gefahr ist gar nicht da, dass man da irgendwie ausrastet.
Oder man darf dann nur die Rollen sprechen, die so eine Stimme brauchen. Ich wurde letzte Woche angerufen. Alex Schulz sagt zu mir, ja, eigentlich Aufnahmeleiter, müsstest du richtig saufen. Ich habe eine Rolle für dich. Courtney Love müsstest du sprechen in der Doku. Darfst also sehr dunkel sein.
Du rufst aber, ich habe so viel gesoffen, ich bin jetzt Kurt Cobain. Ja, sehr gut. Matti, wir wollen nochmal reinhören in Matti bei König der Löwen. Bitteschön.
Sieh es dir an, Simba. Alles, was das Licht berührt, ist unser Königreich.
Du herrschst über all das?
Ja, aber die Herrschaft eines Königs geht auf und unter wie die Sonne. Eines Tages, Simba, geht die Sonne meiner Herrschaft auch unter und geht mit dir als neuem König wieder auf.
Das hier wird alles mal mir gehören?
Mensch, Teil zu sein von so einem großen Film, da haben wir das Ding wieder wie mit Green Book, aber das ist schon cool.
Ja, also König der Löwen ist so, also ich bin ja selber Vater einer 11-jährigen Tochter und ich, das sind so schöne Dialoge, die Mufasa da mit dem Kleinen führt und lustigerweise habe ich ganz oft an Dialoge gedacht, die mein Vater mit mir geführt hat und die ich jetzt mit meiner Tochter führe.
Okay.
Und deswegen hat mich das doppelt abgeholt. Cool. Und da war ich schon, habe ich festgestellt, ach, ist das ein toller Beruf, wo wo der ganze Körper mitfühlen kann. Mhm. Und wo auch mal die Augen nass werden dabei, bei dem, was man tut.
Wie bist du denn damals zum Synchron gekommen?
Ich hatte, seitdem ich bei Sputnik angefangen hatte, Schauspielunterricht. Und hatte dann auch eine Schauspiellehrerin hier in München. Die beste überhaupt, Carola von Seher-Toss. Kann ich nur empfehlen. Siehst du? Mhm. Die ist toll.
Merkt man gar nicht.
Und Carola, und ich habe mit Carola so Rollen erarbeitet. Und ich habe das ja eigentlich für meinen Beruf gar nicht so gebraucht, aber ich wollte das eigentlich immer, weil ich auch damals, beim Öffentlich-Rechtlichen habe ich auch sehr viel Hörspiel gemacht und auch mir selber Comedies ausgedacht gehabt und dachte mir, jetzt brauche ich es zwar gerade nicht, aber ich möchte das ganz gerne irgendwie, ich möchte da weiterkommen irgendwie. Und dann sagte sie, also wir haben Rollen erarbeitet, und dann sagte sie, schau doch mal ins Synchron rein. Von einer meiner Schülerinnen, Veronika Neugebauer, ist die Tochter von Hartmut Neugebauer. Mhm.
Genau.
Für alle, die ihn nicht mehr erlebt haben, ein ganz toller, eine Koryphäe. Mhm. Gene Hackman gesprochen. Und so weiter. Ja. Und Veronika lebt auch leider nicht mehr.
Leider beide nicht mehr am Leben.
Genau. Und dann habe ich Veronika kennengelernt und sagte, ja klar, hier ist die Nummer von meinem Papa, ruft ihn mal einfach an. Und dann habe ich angerufen und dann war nur die Frau dran. Und habe ich gesagt, der ist morgen da im Movieton in der Schornstraße. Da gehen Sie einfach hin. Da bin ich hin und habe gesagt, hallo, mein Name ist Marti Klemm, ich habe mit Ihrer Frau telefoniert. Was? Ich habe mit meiner Frau telefoniert? Was telefonieren Sie denn heimlich mit meiner Frau? Und dann durfte ich dann da den ganzen Nachmittag sitzen und fand das unglaublich faszinierend. Ja. Also vor allem, wie schnell das ging, wie schnell die Menschen einfach eine andere Sprache sprechen auf einmal. Und dass das funktioniert. Und der Respekt davor, den ich damals hatte, hat sich zum Glück nicht gelegt und ich hoffe, der wird sich auch nie legen, weil dann kann man eigentlich gleich aufhören, finde ich. Also der Respekt davor, was da möglich ist, was es eben auch für eine Verantwortung ist. Oder?
Das stimmt, ja, ich überlege gerade, das stimmt. Wenn du irgendwann mal reingehst und sagst, ach, mir ist es egal, ich rotze das jetzt einfach runter, dann...
Ist auch mal schön, aber die machen nicht glücklich.
Und wir machen nochmal Trommelwirbel. Marti Klemm, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Dankeschön.
Alles Gute.
Und jetzt werde ich eingeäschert.
Ja, es ist genau, die Beerdigung. Das wollten wir dir eigentlich jetzt sagen, ja. Jetzt ist es vorbei.
Dankeschön, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ihr seid zwei unglaublich sympathische Menschen, mit denen es sehr viel Spaß macht, zu reden.
Vielen Dank.